Dennoch, dieses unscheinbare Wort ist auf dem großen Grabstein des Seeheimer Pfarrers Georg Reith und seiner Frau Käthe wie in einem Halbkreis um ein Kreuz gelegt. Haben Sie es schon entdeckt? Was sagt uns dieses kleine Symbol am Grab der Familie Reith, in welchem neben Georg und Käthe drei ihrer sechs Kinder, nämlich ihr Sohn Eckhard und ihre beiden Töchter Anneliese und Ruth, sowie Georgs zweite Frau Marie und die Enkelin Mechthild bestattet sind? Dennoch, im Leben folgt diesem kleinen Wort oft etwas Neues und nicht zu erwartendes. Dennoch, was hat nun dieses Wort mit Leben, Glauben und Sterben der Familie Reith zu tun? Dennoch, 1933 hatte die Mehrheit der Deutschen die Nationalsozialisten unkritisch bejubelt. Georg Reith schätzte die Gefahren dennoch von Anfang an richtig ein. Viele evangelische Christen schlossen sich damals den NS-nahen deutschen Christen an. Georg Reith war dennoch aktives Mitglied der oppositionellen bekennenden Kirche. Überall im Land wurden Jüdinnen und Juden verfolgt, gedemütigt und ermordet. Dennoch gelang es der Familie Reith, jüdische Menschen unter Einsatz des eigenen Lebens außer Lande zu bringen und zu retten. Das Leben verlangte der gesamten Familie Reith unendlich viel ab. Kraft gab ihnen das Dennoch des 73. Psalms.
Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Herr, wir stehen Hand in Hand. Dieses Kirchenlied entstand 1932. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Liederdichter Pfarrer Otto Riedmüller die Gefahren des Nationalsozialismus noch nicht wirklich erkannt. Das änderte sich bald. Otto Riedmüller kämpfte aktiv in der bekennenden Kirche gegen den Nationalsozialismus. Und so wurde sein Lied zu einem der Erkennungslieder der bekennenden Kirche, auch hier in Seeheim. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmen Sie sich doch eine Viertelstunde Zeit, um das bewegende Schicksal der Familie Reith kennenzulernen. Tun Sie das hier auf dem Friedhof oder auch in Ruhe zu Hause.
Schon wenige Tage nach der Machtergreifung Hitlers predigte Pfarrer Reith am Karfreitag des Jahres 1933 hier in der Laurentiuskirche über den Unterschied zwischen christlichem Kreuz und Hakenkreuz. Dabei ging er auch auf den noch heute lebendigen Brauch des Osterfeuers in einigen Dörfern im Odenwald ein. Brennende Feuerräder rollen in der Osternacht den Berg hinab. Wörtlich sagte er:
Das Hakenkreuz hämmert sich mit seinen Haken in Hass in seine Gegner. Das Christenkreuz breitet seine Arme aus nach allen Richtungen der Welt mit der Einladung: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber es wird segenspendend weiterwirken und Licht und Liebe und Rettung ausstrahlen, während das Hakenkreuz als Feuerkreuz den Berg herunterfahren und verlöschen wird.
Die Nazis sahen nicht tatenlos zu. Ständig gab es Vorladungen, Verwarnungen, Hausdurchsuchungen, Bespitzelungen und andere Schikanen gegen den aufmüpfigen Pfarrer Georg Reith. Der Konflikt wurde in aller Öffentlichkeit ausgetragen. Die Hitlerjugend demonstrierte vor dem Pfarrhaus, der Kirche und vor dem Gemeindehaus. Mehrfach wurde Georg Reith verhaftet und saß wochenlang in Einzelhaft. Ihm wurde die Verschleppung in ein KZ oder die Erschießung angedroht. Seine Familie lebte in ständiger Angst. Bei seiner letzten Verhaftung am Osterdienstag 1940 stand sein Leben auf dem Spiel. Der Vorwurf lautete Wehrkraftzersetzung. Darauf stand die Todesstrafe. Würde er seine Familie jemals wiedersehen? Seine Frau und seine Kinder waren permanent in größter Sorge. Seine 22-jährige Tochter Anneliese beriet sich mit ihren Freunden. Sie lief von Behörde zu Behörde, um ihrem Vater zu helfen. Schließlich setzte sie einen ungewöhnlichen Plan mutig um. Sie schwang sich auf ihr Fahrrad, fuhr von Seeheim nach Hannover, um dort bei dem Außenminister Ribbentrop vorzusprechen und für ihren Vater zu bitten. Der Minister war von der mutigen jungen Frau derart beeindruckt, dass er die Entlassung Reitz in die Wege leitete. Bedingung war, Georg Reit müsse seinen Widerstand einstellen, seine Pfarrstelle in Seeheim aufgeben und innerhalb von 3 Tagen Hessen-Nassau verlassen. Zum Glück gab es in Württemberg ein funktionierendes Netzwerk der bekennenden Kirche, den sogenannten Bruderrat. Dieses Netzwerk sorgte dafür, dass Pfarrer Reit dort wieder arbeiten durfte. Und dieses Netzwerk organisierte die Rettung von jüdischen Menschen. Wir wissen von 40 Pfarrhäusern in Württemberg, in denen Pfarrerehepaare der bekennenden Kirche unter höchstem persönlichem Risiko und unter Einsatz ihres Lebens Jüdinnen und Juden versteckten und auf der Flucht in die Schweiz begleiteten. Sowohl das Ehepaar Reit als auch ihre Kinder waren in diese Rettungsaktion einbezogen.
Irgendwann klingelte es bei uns und die verfolgten Juden standen vor unserer Tür. Wir haben sie aufgenommen und versteckt. In nächtlichen Radtouren haben wir dann Unterkünfte gesucht, die näher an der Schweizer Grenze lagen. War ein solches Quartier gefunden, begleiteten wir die Menschen in Nachtmärschen dorthin. Auf diese Weise konnten wir einige Menschen in Sicherheit bringen. Da der Tod auf solches Helfen stand, war uns die Angst immer gegenwärtig.
Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches am 8. Mai 1945 nahm Georg Reit wieder Verbindung mit der Seeheimer Gemeinde und mit der neuen hessischen Kirchenleitung auf. Erfolgreich kämpfte er um die Rückkehr in seine Kirchengemeinde in Seeheim. Hier arbeitete er weiter bis zum Jahre 1952. 10 Jahre nach seiner Pensionierung erhielt Georg Reit das Bundesverdienstkreuz. Nach dem frühen Tod seiner Frau Käthe hatte er noch einmal geheiratet. Dann starb Georg Reit 1964. Renate, die jüngste Tochter von Georg und Käthe Reit, hat später ein Buch über die Familie geschrieben, das sich wohl so zusammenfassen lässt.
Mein Vater hat die Situation wohl richtig eingeschätzt, wenn er feststellte, dass er selbst die Schrecken der NS-Diktatur und des Krieges aufgrund seiner robusten, bäuerlichen Herkunft relativ gut überstanden hat. Ganz anders erging es meiner Mutter und meinen beiden Schwestern. Meine Eltern hatten 1925 ihren damals 10-jährigen Sohn Reinhard verloren. Er erkrankte an Diphtherie und starb. Meine Mutter wurde krank und musste viele Wochen in der Klinik verbringen. Als ich 1926 geboren wurde, war Mutter noch krank. Die Familie bangte um das Leben von Mutter und Kind. Seither lebte unsere Mutter als Pfarrfrau ohnehin am Limit. Die aufwendige Gemeindearbeit, die 5 Kinder, die ruhelosen, aufreibenden, riskanten Aktivitäten unseres Vaters, das alles belastete sie schwer. Nach dem Krieg musste sie zur Kenntnis nehmen, dass ihre Töchter Anneliese und Ruth traumatisiert waren und deshalb schwer erkrankten. Das alles ging über ihre Kräfte. Sie erlitt mehrere Herzanfälle und starb am 14.09.1948 an einem Schlaganfall. Meine Schwester Ruth war ein sensibles Mädchen. Als Vater kurz vor ihrem Abitur zum ersten Mal verhaftet, von der Gestapo abgeführt und mit einem Auto abtransportiert wurde, hörten wir Geschwister einen markerschütternden Schrei. Ruth war zusammengebrochen. Sie erholte sich von diesem Trauma nie mehr und litt daran, bis sie 1980 starb. Noch schlimmer erging es meiner zweiten Schwester Anneliese. Nach Vaters Ausweisung aus Hessen erlitt sie 1940 einen Nervenzusammenbruch und musste in die Klinik eingeliefert werden. Schreckliche Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel Elektroschocks, zerstörten sie mehr, als sie halfen. Verzweifelt machte sie einen Selbstmordversuch, wurde aber noch rechtzeitig im Wald gefunden. Sie verbrachte ihr restliches Leben in Kliniken. Sie starb am 14.10.1963. Eine Mitpatientin, eine Prostituierte aus Frankfurt, hatte sie erschlagen.
Wie hart muss dieser entsetzliche Schicksalsschlag Georg Reit getroffen haben, ein Jahr vor seinem Tode? Seine Tochter Renate schreibt später folgende Sätze.
Menschen mit wachem Geist und empfindsamer Seele sind am meisten gefährdet. Die Selbstaufgabe und absolute Hingabe scheint mir am gefährlichsten. Der totale Einsatz ist für uns alle Gift. Wir müssen uns abgrenzen, unsere Natur und Kräfte erkennen und danach leben lernen. Für mich war es die härteste Aufgabe meines Lebens, die furchtbaren Ängste abzubauen und positive Gedanken zu pflegen. Noch 20 Jahre nach Vaters Verhaftungen fing ich an zu zittern, wenn es abends läutete. Die Angst hatte sich in Leib und Seele gefressen. Durch all das Erlebte waren wir zu Außenseitern geworden. Die ganze Kraft der Jugend brauchte ich, um überleben zu können. Kein Selbstwertgefühl konnte sich entwickeln unter solcher Atmosphäre von Verfolgung, Verachtung, Isolierung und dem Gefühl der Ausgeschlossenheit. Doch umso mehr schätze ich diejenigen, die zu uns hielten, die mit uns gemeinsam sangen, Herr, wir stehen Hand in Hand, die mit uns das dennoch übten. Musik.